Anwalt Auskunft. Podcast.
Vielleicht sind wir uns am Ende an vielen Punkten einig, und das hört dann wahrscheinlich auch schon bald auf, nämlich, dass die Meinungsfreiheit in Gefahr ist. Meine Position dazu, um das für die TikTok-User, die nicht so lange zuhören können, gleich vorwegzunehmen: Ich glaube, dass die Gefahr für die Meinungsfreiheit nicht ausgeht in erster Linie vom Staat und der Regulierung, sondern von solchen Leuten, von Plattformbetreibern, die mittlerweile eine Agenda betreiben in der Art, wie sie darüber entscheiden, welche Inhalte wir sehen, welche wir viel oder wenig sehen. Dafür müssen sie die Inhalte nicht einmal löschen. Eine Agenda, die früher noch darauf basierte, einfach nur Werbung zu verkaufen und Geld zu verdienen, aber mittlerweile unverhohlen, offen ausgesprochen, eine politische Agenda ist. Die Meinungsfreiheit ist wichtig, das brauchen wir nicht betonen. Die Meinungsfreiheit bestimmt, welche Meinungen andere Menschen in diesem Land haben. Zum Beispiel, wenn junge Menschen aus dem Alter entwachsen, wo sie Katzen- und Hundevideos sehen und zum ersten Mal sich für Politik interessieren und dann auf TikTok oder Insta mit einem sehr unterschiedlichen Mix konfrontiert werden. Und man hat herausgefunden durch Untersuchungen, dass ein ganz unbefangener Account, der nur irgendwelche politischen Inhalte, und zwar von allen Parteien gleichermaßen, betrachtet, zu 78% solche Inhalte bekommt, die der Politik der AfD nahestehen. Und das kann man so hinnehmen und sagen, das ist halt der Algorithmus, ist nun mal so. Es ist aber nicht die Verteilung der Inhalte auf der Plattform und es ist mitnichten die Meinung oder das Meinungsbild der Bevölkerung. Die Meinungsfreiheit ist wichtig für die Meinungsbildung, aber auch für die Politik, die am Schluss rauskommt. Denn Politiker, die, ob man es glaubt oder nicht, sich tatsächlich Gedanken machen, was man über sie denkt, blicken zum Feedback zunächst einmal in soziale Medien und bekommen dort einen Eindruck, ob man hier Kurs halten muss, egal was die Rechtsprechung sagt, oder ob sie Werte verteidigen. Und sie können sich davon nicht komplett frei machen bei ihren politischen Entscheidungen. Die Frage ist ja nun eigentlich, wodurch wird die Meinungsfreiheit gefährdet? Wodurch wird sie mehr gefährdet? Was sind die Punkte, wo wir ansetzen müssen? Und ich bin froh, dass wir heute uns viel Zeit nehmen und dass wir vor Juristen sind. Denn wenn es irgendwo die Möglichkeit geben sollte, dass wir unterscheiden können zwischen politischen Positionen, Nebelbomben, Fake News oder juristisch fundierten Positionen, dann doch wahrscheinlich hier. Und zwar dann, wenn wir uns die Zeit nehmen. Wir werden nicht umhinkommen, politische Parolen rausholen, Vereinfachungen, weil wir sie die ganze Zeit auf Social Media betreiben. Aber hier sind wir nicht auf 60 Zeichen oder 3 Minuten beschränkt, die Real-Zeit, sondern wir können auch mal tiefer reingehen. Zum Beispiel die Frage, was die objektiv-institutionelle Garantie der Pressefreiheit eigentlich bedeutet für die mittelbare Wirkung von Grundrechten und wie der Staat dabei aktiv werden muss. Nur so als kleiner Vorgeschmack, worüber man reden könnte. Es gibt ja Meinungsfreiheit ist zunächst einmal ein subjektives Recht, und es ist toll, dass wir hier so juristisch sprechen können, ohne es jetzt mal erklären zu müssen. Ein subjektives Recht, was von jedem Einzelnen geltend gemacht werden kann und was beeinträchtigt wird, wenn meine Meinung gelöscht wird, versteckt wird, shadowbanned wird, wenn sie nicht mehr geäußert werden kann. Und das ist die Position, die vorgebracht wird, dass die Meinungsfreiheit dann in Gefahr ist, wenn eine zulässige Meinung, also auch die von der Schranke des 5 Absatz 2 Grundgesetz eigentlich noch gedeckt ist, also eine rechtmäßige Meinung, die nicht strafbar, nicht rechtswidrig ist, dann auch gelöscht wird. Das ist sozusagen das Gespenst, was umgeht. Und das ist die Diskussion, die wir seit 10 Jahren, 8 Jahren intensiv führen, aber die sich verändert hat, die sich bewegt hat. Denn wir haben in den letzten Jahren gelernt, nicht durch Erkenntnis, durch Überlegung, sondern durch Erfahrungen. Wir haben gesehen, was passiert. Die Meinungsfreiheit ist beeinträchtigt, wenn Inhalte gelöscht werden. Was wir gelernt haben aus den letzten Jahren Netzwerkdurchsetzungsgesetz und DSA ist, dass es tatsächlich Overblocking gibt, dass Inhalte gelöscht werden, versteckt werden, die nicht rechtswidrig sind. Aber warum passiert das und in welchem Umfang passiert das, das wissen wir mittlerweile genau. Und ich kann Ihnen dabei sagen, aus der eigenen langjährigen Erfahrung, die meisten Inhalte werden nicht gelöscht durch staatliche Anordnungen oder durch Meldungen, sondern weil die Plattformbetreiber sie entfernen. Und dazu haben wir Zahlen, die Verhältnisse sind so eindeutig, 1 zu 10.000 die Meldungen, die Inhalte, die entfernt werden nach Gemeinschaftsstandards, und zwar häufig Inhalte, die absolut rechtmäßig sind. Und ja, wir haben die Fälle, wo auch mal etwas gemeldet wird, was gar nicht rechtswidrig sein sollte, oder wo man darüber streiten kann und wo manche Leute sagen, lass doch erst die Gerichte entscheiden, lass es einfach stehen, bis wir einen Höchstrichter die Entscheidung haben, oder lass es stehen, bis wir einen Täter ermittelt haben, ein Strafverfahren durchgeführt hat. Aber wer das fordert, der will im Grunde genommen, dass die Sachen gar nicht gelöscht werden oder nur ausnahmsweise nach 5 Jahren, denn der Rechtsstreit mit Renate Künast kommt nachher noch dazu, ist beim BGH ausgesetztes Verfahren. Wir prozessieren seit 5 Jahren über Äußerungen, die vor 7 Jahren ergangen sind. Um ehrlich zu sein, das interessiert keine Sau mehr, ob jetzt diese falschen Memes entfernt werden oder nicht. Das passiert, wenn wir sagen, wir müssen erstmal abwarten, bis es gerichtlich entschieden ist. Und das ist ein Narrativ, was ganz häufig passiert wird. Aber für uns Juristen muss doch klar sein, dass das Prinzip der Gesetze so funktioniert. Jemand ist verpflichtet, Gesetze einzuhalten, und die Gesetze und die Richter überprüfen dann diese Entscheidung. Wenn wir sagen, wir enthalten uns dieser Entscheidung. Und wir haben oft genug gesagt, wir machen Richtervorbehalte, um vorsichtig zu sein. Das sehen wir ja auch im DSA und den entsprechenden Ausführungsgesetzen, dass wir natürlich vorsichtig sein müssen mit der Meinungsfreiheit. Und ich will nicht sagen, dass es perfekt funktioniert. Wir haben gute Gründe, vorsichtig zu sein vom Staat. Und ich glaube, hier auf dem Podium sind manche, die in den Anfängen des NetzDG laut gemahnt haben und auch gehört worden sind. Denn es gibt gute Gründe, bei der Meinungsfreiheit behutsam zu sein. Aber das, was wir in der letzten Zeit erlebt haben, ist, ganz gleich, wie viel Schaden der Staat anrichtet durch die gut gemeinte Durchsetzung unserer Gesetze, der Schaden, der durch Plattformbetreiber entsteht, ist weitaus größer. Wir haben also die Effekte, subjektive Rechte, dass Inhalte gelöscht werden. Wir sehen jetzt, das passiert nicht oft mit falschen Inhalten aufgrund staatlicher Vorgaben. Wir wissen auch, dass Trusted Flagger nicht den magischen staatlich verordneten Löschknopf haben. Die ersten Trusted Flagger haben ja schon ihre Ergebnisse und Josephine Ballon wird dazu weiter ausführen. Trusted Flagger haben lediglich die Befugnis, etwas vorzuschlagen, sodass die Plattformbetreiber gebeten werden, diese Sachen zeitlich vorrangig zu prüfen. Und eigentlich wäre es gewünscht, man bräuchte Trusted Flagger nicht. Eigentlich sollte es doch so sein, dass alle Meldungen richtig geprüft werden. Aber das ist natürlich nicht die Wirklichkeit. Jeder, der schon mal was geprüft, gemeldet hat, kennt diese automatisierten Antworten, KI generiert bei TikTok genau nach 30 Minuten und 0 Sekunden. Auch die Widerspruchsentscheidung, ein Schelm, der Böses dabei denkt. Die Anwälte von TikTok haben sich beim Landgericht München 1 damit verteidigt. Wir haben keine Kenntnis, das war doch automatisiert. Woraufhin die sagten, automatisiert, DSGVO schon mal gehört, automatisierte Entscheidung geht doch gar nicht. Und dann hieß es, nein, wir meinten nicht automatisiert, wir meinten nur standardisiert, natürlich nicht automatisiert. Trotzdem ist der gleiche Fehler wieder passiert und wir sind jetzt im Vollstreckungsordnungsmittelverfahren gegen TikTok. Ihr kriegt es auf den sozialen Mitteln sowieso mit. Aber lasst uns ein bisschen tiefer reingehen in die Problematik. Chilling-Effekt war ein Aspekt. Man kann ja nichts mehr sagen, heißt es von der einen Seite. Und von der anderen Seite heißt es, der Debattenraum wird verengt dadurch, dass Menschen den Raum verlassen, dass sie bedrängt, beleidigt und bedroht werden. Ich habe es selbst erfahren. Ich bin nach dem ersten Prozess erstmal mit der ganzen Familie im Ausland für eine Woche abgetaucht, weil die Polizei nicht in der Lage war, den damaligen Täter, der sehr genaue Details hatte über mein Privatleben, Wohnadressen und Personen. Wir sind dann erst einmal ins Ausland gegangen. Mittlerweile sitzt der Mann in Haft, weil er danach, weil er so erfolgreich war, den NSU 2.0 gegründet hatte. Ist das eine Verletzung der Meinungsfreiheit? Das ist eine juristische Frage. Ist es eine Verletzung, wenn ich aus Angst vor der Reaktion meiner Meinung den Debattenraum verlasse? Man könnte sagen, nur vor Widerspruch brauchst du dich nicht fürchten. Das ist nicht eine Beeinträchtigung deiner Meinungsfreiheit. Das ist etwas, was du dir nur einbildest. Ist es dann eine Verletzung der Meinungsfreiheit, wenigstens auf der objektiv-institutionellen Ebene, wenn der Staat oder der Plattformbetreiber nicht dafür Sorge trägt, dass ich einen sicheren Ort habe, um den Diskurs zu führen? Ich lasse die Frage mal so stehen, denn sie ließe sich beantworten. Artikel 5 sieht eben nicht nur das subjektive Recht vor, sondern eben auch das objektive, die institutionelle Garantie, dass ein Diskurs möglich sein muss. Und meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind heute so weit, dass wir ernsthaft betrachten müssen, ob wir nicht noch mehr Engagement des Staates brauchen, ob die mittelbare Drittwirkung der Grundrechte, die der Bundesgerichtshof zunächst einmal in die Auslegung der Geschäftsbedingungen und Gemeinschaftsstandards hineingesetzt hat, nicht auch zu einer Verpflichtung der Plattformbetreiber führt, dass eine Verfassungsbindung selbst von privaten Unternehmen gegeben sein kann und muss, Grundrechte zu wahren, um zum Beispiel für angemessenen Ausgleich, sichere Umgebung zu sorgen. Das ist eine Position, die bisher noch nicht oft vertreten wurde und sich im zivilrechtlichen Prozess auch nicht so ganz leicht durchsetzen lässt. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass die Meinungsfreiheit durch den Staat bedroht wird, sondern durch Leute wie diese hier. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ich möchte die 10 Minuten dafür benutzen, um über die 3 Begriffe zu reden, die einem immer wieder begegnen, wenn es um das Thema geht, über das wir heute sprechen, nämlich um die Regulierung von Meinungsäußerungen oder Äußerungen im Internet. Und das sind die berühmten Begriffe Hass, Hetze und Lüge, heute auch mittlerweile Desinformation genannt. Diese drei Begriffe sind zentral und deswegen finde ich es wichtig, darüber, viele haben das schon getan, aber ich noch nicht so oft, deswegen möchte ich dazu mal was sagen. Hass, fangen wir mit dem Begriff mal an. Hass, wo kommt der her? Als juristischen Begriff gibt es den bekanntlich oder gab es ihn nicht. Es gibt ihn in den USA seit ungefähr 100 Jahren, da gab es schon seitdem die Hate Crimes, wobei Hate Crimes Verbrechen sind, die auch ohne Hass als Motiv ein Verbrechen sind. Ein Totschlag, der aus Hass begangen wird, wird allerdings aufgrund des Hasses, aufgrund des Motives stärker bestraft. Das ist eine Art Strafzumessungsgrund, eine Qualifikation, wie man es immer nennen möchte. Der Hass selber ist nicht ausreichend, um an ihn irgendeine Sanktion zu knüpfen im Bereich der Hate Crimes. Die Hate Speech ist in den USA bekanntlichermaßen legal. Wir dürfen aus Hass irgendwelche Dinge sagen, die anderen nicht gefallen in den USA. Es gibt wenige Ausnahmen, wenn zur Gewalt aufgerufen wird, wenn aktiv bedroht wird, dann ist auch in den USA Hate Speech nicht zulässig. Aber auch dann haben wir über den Hass hinaus noch etwas anderes, nämlich die Bedrohung oder den Aufruf zur Gewalt. Das heißt, in den USA reicht das Gefühl des Hasses alleine niemals aus, um eine Sanktion auszulösen. Es muss dazu noch etwas anderes kommen, was für sich allein betrachtet schon sanktionswürdig ist. Warum ist das so? Naja, Hass ist, viele haben darauf schon hingewiesen, ein normales, ein natürliches Gefühl, das jeder kennt. Sie alle haben schon mal irgendwen oder irgendwas gehasst. Das ist normal. Dass es natürlich ist, bedeutet noch nicht, dass es gut und richtig ist. Nicht alles, was die Natur so hervorbringt, ist gut und richtig. Die Natur kann grausam sein. Und zweifellos ist Hass ein destruktives Gefühl. Hass ist in der Regel destruktiv. Er zerstört. Er zerstört nach innen, er zerstört nach außen. Aber manches muss eben zerstört werden. Es gibt Dinge, die sind nicht schön und die werden gehasst. Und der Hass kann ein Motiv dafür sein, dass Menschen sich versammeln und dieses Unschöne zerstören. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Aus der Literatur, wenn Sie nach England gucken, in das vergangene Jahrhundert, die berühmten Angry Young Men, die nach dem Werk Blick zurück im Zorn Weltliteratur geschaffen haben, haben aus Hass gehandelt. Sie hatten Hass auf die Verhältnisse, die sozialen Verhältnisse in Großbritannien und haben große Werke der Literatur geschaffen, die dazu geführt haben, mit dazu geführt haben, dass es in England dazu gekommen ist, dass das Klassensystem zwar noch existiert, aber lange nicht mehr so schlimm, wie es früher der Fall war. Hass kann also mobilisieren, Hass kann Menschen zusammenbringen, er kann Massen bewegen. Das heißt aber weder, dass er gut noch, dass er schlecht ist. Was wir beurteilen müssen, sind die Ziele, sind die Erfolge einer Handlung, die aus dem Hass geboren ist. Nur darauf dürfen und müssen wir gucken. Relevant sind also nicht die Gefühle, relevant sind die Ergebnisse im tatsächlichen Leben. Deshalb ist der Hass, der bei einem Menschen, der etwas äußert, rechtlich erst einmal irrelevant. Und deswegen halte ich nichts von dem Begriff Hate Speech, jedenfalls nicht so, wie wir ihn in Deutschland verwenden. Oder geht es vielleicht gar nicht um den Hass, den man selber in sich trägt, mit dem man nach draußen geht, sondern vielleicht um den Hass, den man bei anderen hervorruft, die man aufhetzt, Hass und Hetze, da ist es wieder das Begriffspaar. Geht es eher darum, dass man bei Dritten keinen Hass hervorrufen soll? Nein, natürlich nicht, denn dieser Erfolg bei Dritten kann ja nicht der Erfolg sein, der Hass sanktionswürdig macht. Denn wenn mein eigener Hass nicht sanktionswürdig ist, dann ist der Hass auf Dritte oder der Hass, der bei Dritten entsteht, auch nicht sanktionswürdig. Hass ist nicht böse oder schlecht, er ist nur ungesund. Er kann mir selber schaden. Ich kann mich von Hass zerfressen fühlen. Brauchen wir deshalb einen Nanny-Staat, der mich und andere vor dem zerfressenden Gefühl des Hasses schützt? Benötigen wir sowas? Benötigen wir einen Staat, der uns unter Strafandrohung Informationen vorenthält, weil er sich um unser psychisches Wohlbefinden sorgt? Nein, ich denke nein. Vielen Dank, bleibt mir damit vom Leib. So etwas möchte ich nicht, so etwas brauchen wir nicht. Hass ist keine rechtliche Kategorie und Hass sollte auch keine rechtliche Kategorie werden. Kommen wir zur Hetze. Wie gesagt, das Begriffspaar, das immer zusammen auftaucht. Was soll eigentlich das Problem bei der Hetze sein? Hetze, so verstehe ich das, ist eine Handlung, eine Aktion. Es ist kein Motiv, es ist eine Handlung. Es ist eine Form vielleicht, in der man den Hass rüberbringt. Ich würde die Hetze definieren als intensives Schimpfen. Nichts anderes ist es. Es ist ein intensives Beschimpfen eines anderen. Was soll daran sanktionswürdig sein? Isoliert betrachtet. Was soll an Hetze schlimm sein, wenn man sie so definiert, dass es ein intensives Schimpfen ist? Vielleicht quillen mir die Augen heraus, vielleicht wird meine Stimme laut, vielleicht fühlt der andere sich bedrängt. Ja und? Können wir das nicht aushalten? Woher kommt diese Weinerlichkeit, diese Wehleidigkeit, dieses Schneeflöckchenhafte? Warum können wir nicht auch mit härtester Kritik, die aus Hass geboren ist, einfach umgehen? Wieso können wir das nicht? Wieso haben wir es verlernt und wann haben wir das verlernt? Natürlich ist das, was ich gerade beschrieben habe, sind das keine schönen Umgangsformen. Mit hasserfülltem Gesicht vor jemandem zu stehen und ihn zu beschimpfen, ist kein gutes Benehmen, ohne jeden Zweifel. Früher gab es einen Begriff dafür, der heute überhaupt nicht mehr verwendet wird. Ich habe es seit Jahren nicht gelesen, der so etwas im Internet verhindern sollte. Die berühmte Netiquette. Ich weiß nicht, wann Sie diesen Begriff das letzte Mal gelesen haben. Früher ging mal davon aus, dass Menschen sich ganz einfach von sich aus, weil sie benehmen, weil sie Anstand, weil sie Sitte haben, so verhalten, dass andere nicht verletzt werden. Und wer das nicht tat, der musste soziale Folgen vergegenwärtigen. Das ist vorbei. Und das ist deswegen vorbei, weil es mittlerweile rechtliche Sanktionen für das gibt, was früher als Netiquett einfach nur ein Verhaltensmaßstab war, ein Gebot der Höflichkeit. Mein Appell wäre, lassen Sie uns erwachsen werden, lassen Sie uns nicht mehr so viel auf Motive wie Hass gucken, lassen Sie uns nicht auf die Form gucken, in der vermeintlich hetzerisch etwas herübergebracht wird, lassen Sie uns einfach gucken, ob eine Äußerung, wenn wir die rechtliche Beurteilung uns ansehen, eine Äußerung noch unter den Schutzbereich der Meinungsfreiheit fällt oder ob sie Rechte Dritter verletzt. Hass und Hetze können nicht begründen, dass meine Rechte dort enden, wo die Gefühle eines anderen beginnen. Noch einmal, meine Rechte, auch Ihre Rechte, enden nicht dort, wo Gefühle eines anderen beginnen. Gefühle sind erst einmal egal. Worum es geht, das sind Rechte. Wir sind Rechtsanwälte. Und vor allem enden Rechte nicht dort, wo Gefühle nur vorgetäuscht werden, was sehr häufig der Fall ist. Sehr häufig sollen Diskussionen beendet werden, indem Menschen ganz einfach sagen, das verletzt mich in meinen Gefühlen, als ob das ausreichen würde. Verletzte Gefühle sind kein rechtliches Argument. Wir dürfen nicht mehr so weinerlich und so verweichlicht sein, dass wir uns allen Ernstes einbilden, dass man mit tatsächlich oder angeblich verletzten Gefühlen Rechte einschränken kann. Als letztes Lüge, Fake News, Desinformation. Welche Probleme gibt es mit diesem Begriff? Nun ja, das Erste ist, dass mittlerweile nicht mehr nur dann Desinformation regulierungsbedürftig sein soll, wenn sie die Rechte eines bestimmten Betroffenen verletzt. Natürlich ist es richtig, dass niemand unwahre Tatsachenbehauptungen über sich dulden sollte. Das geht nicht. trete in meiner Praxis jeden Tag dafür ein, dass Menschen nicht unwahr einer Tat beschuldigt werden. Aber mittlerweile sollen auch unwahre Tatsachenbehauptungen sanktionswürdig sein, eingeschränkt werden, die gar nicht die Rechte konkreter Betroffener betreffen. Ein zweiter Punkt, ein zweites Problem bei Lüge, Fake News, Desinformation ist natürlich, jeder Jurist kennt das, die Abgrenzung zwischen Tatsachenbehauptungen und Meinungsäußerungen. Ich mache seit 25 Jahren Äußerungsrecht, selbst für mich ist es nicht immer einfach zu entscheiden, ist das jetzt eine Tatsachenbehauptung oder eine Meinungsäußerung. Demnächst sollen es juristische Laien entscheiden können und wenn sie daneben liegen, müssen sie vor Schiedsstellen oder eventuell Gerichten dagegen klagen, dass sie, dass ihre Meinung gecancelt wird. Das kann nicht sein. Der Wein war im Restaurant zu warm, das Essen war zu kalt. Ist das eine Tatsachenbehauptung? Ist das eine Meinungsäußerung? Welcher juristische Laie soll in der Lage sein, so etwas zu beurteilen? Die Tätigkeit von Trusted Flaggern, die Einschränkung von Meinungen durch Löschen, durch Sperren, durch Runterdimmen, durch all die Maßnahmen, die die im DSA vorgesehen sind, werden dazu führen, dass in den Köpfen der Menschen eine Schere installiert wird. Sie wird zu Overblocking führen. Sie wird dazu führen, dass Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen, weil sie mit Konsequenzen rechnen müssen. Ja, und schließlich, wer entscheidet, was eine Lüge ist? Das ist eine wichtige Diskussion. Darf es der Staat? Darf es eine staatsnahe Organisation, die mit Millionen als Trusted Flagger aus staatlichen Mitteln, aus Steuergeldern finanziert wird? Ist das richtig? Ist das sinnvoll? Was passiert dann eigentlich, wenn es kurze Drähte gibt ins Ministerium, wo die Gelder herkommen? Stellen Sie sich vor 5 Jahren hätte jemand gesagt, der Coronavirus ist möglicherweise aus einem Labor in Wuhan ausgebrochen. Wer das vor 5 Jahren gesagt hätte, wäre Verschwörungsideologe gewesen. Heute gibt es gewichtige Stimmen, Geheimdienste, die sagen, das könnte tatsächlich so gewesen sein. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Es ist mir aber auch völlig wurscht. Aber jeder soll seine Theorie über die Herkunft dieses Virus verbreiten können. Und dann gewinnt irgendwann der, der die besseren Argumente hat. Aber von vornherein zu sagen, bestimmte Argumente oder bestimmte Auffassungen gehen nicht, die dürfen nicht einmal vertreten und diskutiert werden, das funktioniert nicht. Trusted Flagger, um dazu zum Abschluss zu kommen, sind meines Erachtens schon allein aufgrund ihrer Finanzierung weder staatsfern noch neutral, noch gehen sie zwingend verhältnismäßig vor, sondern mitunter aktivistisch im eigenen Interesse. Kürzlich ist jetzt dieser Fall entschieden worden vom Landgericht Berlin, von Hate Aid. Sie haben da verloren, Sie haben in eigenem Namen sich gegen eine Äußerung gewehrt. Ich lese sie ganz kurz vor. Hate Aid ist eine gemeinnützige GmbH, die allein bis 2024 gut 4,7 Millionen Euro Steuergeld erhielt. Offiziell kämpft sie gegen Hass im Netz. Tatsächlich aber hilft sie vor allem linken Politikern dabei, gegen Äußerungen von Bürgern vorzugehen und Präzedenzfälle zu schaffen. So unterstützte sie etwa Wirtschaftsminister Robert Habeck, der über 800 Anzeigen wegen Äußerungsdelikten erstattete, etwa gegen Bürger, die ihn als Schwachkopf bezeichneten, oder gegen Journalisten, die ihn mit einem Bahnhofsalkoholiker verglichen. Dagegen haben sie geklagt, dass das so geschrieben werden darf, und haben verloren. Das fällt unter Meinungsfreiheit. Ich weiß nicht, warum Sie in eigener Angelegenheit die Mittel nutzen, um dann Sachen im absoluten Grenz- und Graubereich anzugreifen, wenn nicht gar im weißen Bereich, um dann zu verlieren. Ich halte das für keine verantwortungsvolle Verwendung von Steuergeldern. Fazit: Es gibt Straftatbestände, es gab sie schon immer, wie Beleidigung, Volksverhetzung, üble Nachrede, Verleumdung, die Leugnung des Holocaust. All das ist aus guten Gründen strafbar. Auch Falschbehauptungen über Personen sind aus guten Gründen verboten, auch zivilrechtlich zu regeln, zu sanktionieren. Mehr Regelungsbedarf haben wir nicht. Übrigens gibt es in einer Demokratie auch ein Recht auf Irrtum und darauf, dass sich die Mehrheit falsch entscheidet. Der dümmste anzunehmende User darf nicht der Maßstab sein. Und deswegen ist mein Plädoyer, Weg mit Trusted Flaggern, weg mit diesem ganzen System einer Einschränkung von Meinungsäußerungen durch staatlich finanzierte Organisationen. Wir brauchen das nicht. Was wir brauchen, ist eine Debattenkultur. Was wir brauchen, sind Community Notes und ist möglicherweise KI-Instrumente wie Grok, die unter Äußerungen gepackt werden. Mit denen können wir auch beurteilen, als mündige Nutzer, ob eine bestimmte Äußerung wahr ist oder falsch. Vielen Dank.
Anwalt Auskunft. Podcast.